Vorfreuden. Lotta bläst den Staub vom Deckel und kämpft mit dem Husten. Lacklederne Damenpumps, Größe 3,5. Tante Sophie hat auf kleinerem Fuß gelebt wie gedacht. Prüfend hält Lotta den Schuhkarton in der Hand. Der ist mit Klebeband zugeklebt. Schuhe sind jedenfalls nicht mehr drin. Das hätte ihr auch nicht ähnlich gesehen, denkt Lotta, Pumps im Karton verstauben zu lassen. Zögernd stellt sie ihren Fund auf dem Fensterbrett ab. Tante Sophie. Mit unzähligen Sommersprossen, die bei der Tante zudem noch Hals und Arme bevölkert haben. Mit der Pixie-Frisur, die zu Sophies flacher Brust, ihrer knabenhaften Erscheinung gepasst. Tante Sophie, die meist Männerhosen bevorzugt und auf das Tragen eines BHs zugunsten kostspieliger Hüte, besser die Männer sehen dorthin, verzichtet hat. Lotta kratzt das vergilbte Preisschild ab. Für diesen Preis gäbe es heute gerade mal eine Besohlung. Tante Sophie hat die Familie ihres Bruders nicht sehr oft besucht. 2 oder 3 Mal im Jahr. Dann jedoch ist sie mindestens 4 und schlimmstenfalls 14 Tage geblieben. Eine Tatsache, die Lottas Eltern anschließend sämtliche Fenster aufreißen ließ. Der Zigarettengeruch hat trotzdem noch wochenlang in den Räumen gehangen. Lotta setzt sich dicht neben Sophies Karton auf das Fensterbrett. Reiner Zufall, dass Lotta auf ihn gestoßen ist. Nur weil der Hausverwalter sie zweifelnd angeschaut, als Lotta ihm heute Morgen versichert hat, dass jetzt alles ausgeräumt und erledigt sei.
»Tatsächlich?« hatte er gefragt und sich eine von Sophies Galois angebrannt.
»Deine Tante... Ich traue ihr zu, dass da noch irgendwo unter den Dielen eine Dose mit Katzenfutter versteckt ist und vor sich hin schimmelt. Diese Närrin hat Katzen und Tauben und was auch immer gefüttert. Tut mir leid, aber deine Tante, die war in letzter Zeit nicht mehr ganz richtig im Kopf. Die war ziemlich plemplem.«
Lotta versteht, dass ihre Tante den anderen bisweilen wunderlich vorgekommen sein mochte. Das allerdings ist noch lange kein Grund, sie selbst, Sophies Nichte, 40-jährig und längst approbiert, einfach zu duzen.
Plemplem, das hätte meiner Tante gefallen. Sie hat sowas gesammelt und in ihrem Buch notiert.
Also verrückt, entgegnet der Hausverwalter.
Ja, sagt Lotta, das ist, weil sie als Kind jeden Tag rohe Rindsleber essen musste. Kein sauerstofftragendes Protein im Blut.
Aha, sagt der Hausverwalter und drückt die halb aufgerauchte Galois aus.
Geh also besser nochmals ihre Wohnung durch, Kammerjäger sind kostspielig heutzutage.
Widerwillig hat Lotta dann noch einmal alles durchforstet. Die Schränke der Einbauküche, das Herdfach, die Speisekammer. Sie hat sogar, obwohl es ihr lächerlich vorkommt, die Dielen in Sophies Wohnzimmer abgeklopft und die im Korridor ebenfalls.
Lotta hat gerade abschließen und die Schlüssel nun endgültig abgeben wollen, als ihr Blick auf die Luftschachtöffnung im Korridor fällt.
Lotta hat sich gebückt. Im Schacht gibt es reichlich Spinnweben und Staub, aber Katzenfutter findet Lotta natürlich nicht.
Plemplem, denkt Lotta, der Argwohn des Hausverwalters scheint ebenfalls seltsam. Doch dann hat sie in der hintersten Ecke diesen Karton entdeckt und ihn, ungeachtet von Dreck und Spinnweben, ans Licht befördert.
Ich könnte ihn wegtun, denkt Lotta und wischt sich den Staub von den Händen.
Ab in den Container und Schluss.
Sie sitzt auf dem Fensterbrett und bedauert jetzt, alle Galois dem Hausverwalter geschenkt zu haben.
Oder zurückstellen, denkt sie, zurück zu den Spinnen. Womöglich das Beste. Wer sagt denn, dass Vaters Schwester gewollt hätte, dass ich in Dingen herumwühle, die sie in den Luftschacht verbannt hat? Möglicherweise hätte Tante Sophie ihren Zeigefinger erhoben und »Ach, wie neugierig, Lotta« oder so ähnlich gesagt.
»Ach«,
Lotta lehnt ihren Kopf an die Scheibe. Sie muss daran denken, dass Tante Sophie mindestens ebenso oft, wie sie sich eine ihrer filterlosen Zigaretten angesteckt hat, ihr »Hach« ausgerufen und dabei das Kinn weit vorgestreckt hat. Als Kinder haben Lotta und ihr Bruder manchmal gewettet, wann Sophie das erste Mal »Hach« sagen würde. Sie haben gewettet, wer Vaters ältere Schwester mehr »Hachs« entlocken könne und sind dabei auf ziemlich alberne Einfälle gekommen.
So hat die 9-jährige Lotta einmal beide Zeigefinger zugleich tief in ihre Nasenlöcher geschoben, um einigermaßen glaubhaft einen Ohnmachtsanfall oder wenigstens einen entsetzlichen Husten mimen zu können. Und Frankie, der es wie stets übertreiben muss, hat sich vor Tante Sophie aufgebaut und sich dreist in den Schritt gefasst, wie Michael Jackson, bloß dass es damals noch keinen Michael Jackson gegeben hat. Heute ja auch nicht mehr, denkt Lotta. Der hat vor kurzem wie Tante Sophie das Zeitliche gesegnet, bloß dass um seinen Tod mehr Tamtam gemacht worden ist, während Sophies Ableben keinen weiter beschäftigt hat. Tamtam, denkt Lotta. Das klingt fast genauso schön wie Plemplem, sie lächelt. Tante Sophie ist jenen Kindereien von Neffe und Nichte mit freundlicher Nachsicht begegnet und hat sich den Anschein gegeben, als habe sie nichts bemerkt. Doch Michael Jackson Frankie hat diesmal nicht locker gelassen, er hat begonnen, wie einer, der es nötig hat, zu masturbieren. Lotta ist damals nicht klar gewesen, was ihr Bruder da treibt. Zumindest hat sie seinen Bemühungen zuvorkommen wollen und hat so prachtvoll in ihre Hand gerotzt, dass selbst Tante Sophie es nicht länger aushalten kann. »Ach, Lotta, nimm bitte ein Taschentuch!« Und Lotta hat gegrinst und Frankie zugeflüstert, »Eins!« Worauf ihr Frankie einen seiner verschlagenen Bruderblicke zugeworfen und mit einem lauten »Ah!« näher an Sophies Sessel gerückt ist. »Ach, Frankie, mein Liebling!« Tante Sophie hat die Zigarette ausgedrückt und ihren Neffen gemustert. »Wie alt bist du jetzt?« Frankies grünliche Augen haben geglitzert. 12, Tante Sophie, im letzten Monat bin ich 12 Jahre geworden. 12 also. Tante Sophies Miene ist ernst geblieben. Du scheinst mir ein frühreifer Junge. Hat dein Vater schon mal... Ach, hat er schon mal mit dir über sowas gesprochen? Und Frankie, der Schwester zwei ausgestreckte Finger zeigend, hat eifrig genickt. Ja... Tante Sophie, er hat mir erzählt, wie er dich damals erwischt hat, als du mit dem Jungen von nebenan, der schon 17 war. Ach, das hat er nicht vergessen. Das musste er dir natürlich erzählen. Dabei war er nicht besser, dein lieber Vater Frankie. Der war viel schlimmer als ich. Tante Sophie hat rote Flecken in ihrem sommersprossigen Hals und dem Dekolleté bekommen. Missgelaunt hat sie den Aschebecher wie einen Mensch ärgere dich nicht Stein auf der Tischdecke hin und her gerückt. »Gewonnen«, hat Frankie in Lottas Ohr geraunt. »Ich liege mit 3 Hachs vorn. Zusammen mit gestern schuldest du mir 1 Mark.« Widerstandslos hat sich Lotta für dieses Mal geschlagen gegeben. »Morgen gewinne ich«, hat sie dem Bruder versprochen. »Morgen erzähle ich Tante Sophie, dass ich weiß, wie man riesige Titten kriegt. Titten so groß wie ein Fußball.« 1 Mark«, hat Frankie beharrt und seine Hand aufgehalten. Und Lotta hat sich auf die Lippen gebissen und eine Pinzette durch den Schlitz ihres Sparschweins gesteckt. Wenn sie jetzt nicht zahlt, wäre Frankie imstande, ihr diese Tittenidee zu klauen. Dann hätte er wieder gewonnen und hätte der Tante womöglich so viele Hachs entlockt, dass Lotta ihm einen Schuldschein ausstellen muss. Ich, Lisa Lotta, schulde meinem Bruder Frank Peter 3,50 Mark. Lotta schrickt hoch. Im Krankenhaus... Bei Tante Sophie hat Lotta den Bruder nach Jahren wiedergesehen. Sie ist auf ihn zugelaufen. Doch als sich Frankie verlegen aus der Umarmung windet, hat sie sein Fremdsein gespürt. Und noch etwas. Frankie hat sie nicht aushalten können, die versteinerte Lautlosigkeit auf der Station. Jenes Nichts geht mehr, das einem Palliativtrakt stets eigen ist, zu dem nun auch Sophie gehört. Und Sophie hat einfach nur dagelegen, die Augen geöffnet, ohne erkennbares Zeichen der Wiedersehensfreude, als der Neffe ins Zimmer tritt. Als Frankie geht, erscheint es Lotta wie eine Flucht, Frankies Flucht vor der Sinnlosigkeit seines eigenen Daseins. »Du kümmerst dich doch«, hat Frankie beim Abschied gemurmelt und seinen Ärmel über die zahlreichen Tattoos gestreift. »Darin bist du besser als ich.« So ist das Kümmern an Lotta hängen geblieben. Sophies Beisetzung, das Gebet an dem ausgehobenen Rasenstück. Liebe Tante Sophie, zu Mamas Tod hast du nur eine Karte geschickt, zu Papas Tod nicht mal das. Ich nehme es dir nicht übel. Mach's gut, Tante Sophie. Ich glaube, ein Vater unser hättest du nicht gewollt. Lotta hat sich nach einem Stein umgesehen, einem Stock, einem geeigneten Gegenstand, mit dem sie die Urnenstelle auf dem Rasen markieren kann. Schließlich hat sie einen Tannenzapfen neben Sophies Urnenloch in die Erde gebohrt. Doch sie ist überzeugt, dass sie diese Stelle nicht wiederfindet. Sinnlos, denkt sie. Nur weil ich heute so deprimiert bin, sollte ich irgendwann wiederkommen, ist dieser Zapfen längst weg. Zertreten, aufgelesen von Trauergästen oder vom Friedhofsgärtner zusammengekehrt. So schnell wie Sophies Beisetzung ist auch ihre Wohnung geräumt. Die Männer, die Lotta bestellt hat, sind keine Laien. Das Bild mit dem Elfenreigen und Sophies Hyazinthengläser sortieren sie aus. Sie klopfen Sophies altes Chaiselon ab, um die Federung zu beurteilen, um es dann später durchs Fenster vorsichtig abzuseilen. Sophies Hüte, diese verrückten Organza-Gebilde mit Netz und Feder, legen sie achtlos beiseite. Plunder. Was für den Müll. Lotta hat Kaffee gekocht. Wie Spürhunde sind die zwei Männer dann ein letztes Mal durch alle Räume gegangen, um schließlich noch Sophies Aschebecher vom Küchenschrank einzustecken. Wenn mal wieder Bedarf ist... Lotta hat den Aschebecher aus gehämmertem Messing gemustert und unauffällig das Trinkgeld wieder in ihre Tasche verstaut. Kurz darauf hat sie den Brief an die Gaswerke aufgesetzt, dass bitte ab sofort kein Geld mehr vom ohnehin hoffnungslos überzogenen Konto der Tante abgebucht werden solle. Frau Sophie Elisabeth M. sei vor 10 Tagen verstorben. Unentschlossen dreht und wendet Lotta Sophies Karton. Nein, denkt sie, nicht in den Müll, wie die Hüte und Hosen, diese verschmähten Tante-Sophie-Attribute. Mit dem Daumen fährt Lotta die Fensterscheibe entlang. Sophie hat Hüte wie Worte gesammelt, wobei die Hüte nicht minder skurril und ausgefallen wie die Worte gewesen sind. Die Männer jedoch haben sich mehr für das Elfenbild interessiert. Momentan Elfenboom also. Hüte trägt die Vergangenheit. Vergeblich versucht Lotta, das Klebeband zu entfernen. Dieses Thesa erweist sich hartnäckiger als gedacht. Mit einem Satz springt sie vom Fensterbrett. Im Korridor in ihrer Tasche befindet sich eine Nagelschere. Mit der geht es schneller. Das ist fast wie Weihnachten, denkt Lotta, als sie nun doch mit wachsender Ungeduld ihre Tasche durchwühlt. Fast wie Weihnachten. Und dass die Vorfreude darauf stets das Allerbeste am Weihnachtsfest war. Jene Erwartung, die Lotta vor kindlicher Ungeduld zittern, sie aufgeregt hin und her laufen ließ. Wie lange noch, Frankie, bis es ganz dunkel ist? Und dann kommt der Weihnachtsmann. Nicht das Christkind, beide. Hach, sagt nicht Hach. Hach, sagt nur Tante Sophie. Mit der Nagelschere schneidet Lotta das Klebeband auf, nimmt den Deckel ab und holt tief Luft. Dann greift sie mit beiden Händen in Sophies Leben. Schwarz-weiß, mit Zackenrand oder in Sepia, verschwommen, vergilbt, manchmal eingerissen. Sophie mit Strohhut, mit Florentiner, mit Dackel und Zigarette. Und ihrem Bruder. Sophie beim Pferderennen mit ihrer Schwägerin, Lottas Mutter. Sophie mit Zuckertüte und ihrer jungslosen Mädchenklasse im Zoo. Sophie dann älter, noch immer mit Zöpfen, gemeinsam mit einem Mann, der eine Uniform trägt. Den Uniformierten, diesmal mit Krücken und dekoriert, findet Lotta noch auf einem anderen Bild. Lotta betrachtet es lange. »Ach, Kinder, das Bein eures Großvaters, das ist im Krieg geblieben, bevor der Rest von ihm unbehelligt im Frieden starb.« Lotta erinnert sich plötzlich, wie ihr Vater nach diesen Worten erzürnt aufgeblickt hat. Er verbäte sich Sophies respektlose Art, so über einen alten, gebrochenen Mann zu sprechen. »Oberleutnant. Unser Vater war Oberleutnant«, hat Tante Sophie auffallend einsilbig ihrem Bruder entgegnet. Und Lottas Vater ist daraufhin aus dem Raum gestürmt. Neben dem invaliden Großvater findet Lotta das Bild eines properen Säuglings. Den hat man auf weißem Bärenfell fotografiert, vielleicht ist es auch nur ein Schaffell gewesen. Tante Sophie zumindest hat von einem Eisbärenfell gesprochen, auf dem ihr kleiner Bruder gelegen habe. Ein Geschwisterchen, ach, war ich glücklich. Lotta betrachtet Bilder vom Meer, von Städten, von Menschen, die Lotta nicht kennt, die nur Sophie gekannt hat. Menschen, die alle jetzt hier auf dem Fensterbrett liegen. Lotta lehnt sich zurück. Sophies Vergangenheit, Sophies Leben, ungeordnet und unsortiert. Ein ganzer Schuhkarton voll mit bitte recht freundlich Bildern. Erinnerungen, die Sophie weit weggepackt hat. Ihre Finger spazieren über die alten Daguerreotypen. Großeltern, Urgroßeltern. Sie tippt mal dieses Bild an, mal jenes. Eins betrachtet sie lange und dreht es dann um, weil sie wissen will, ob diese freizügige Nonne auf dem Faschingsbild ihre Mutter gewesen ist, mit Sophie. Lotta taucht tiefer ein. Ach, wie neugierig, Lotta. Neben den vielen Schwarz-Weiß-Aufnahmen finden sich auch ein paar Bilder in Farbe. Farbfotos sind damals im Kommen gewesen. Auch die Sofortprodukte der Polaroids. Tante Sophie ist zunächst skeptisch gewesen, als Lottas Vater mit so einer neumodischen Kamera ins Zimmer gerauscht ist. Los jetzt, alle zusammen, hinstellen und schieß! Und Sophie, Frankie, Lotta und ihre Mutter haben sich aneinander gedrängt, gehorsam das dämliche Schieß gebrüllt und anschließend das braunstichige Bild begutachtet. Tante Sophie hat es nicht gefallen, weil Frankie im entscheidenden Augenblick die Augen verdreht hat und Lottas Mutter nur halb zu sehen ist. Ein zweiter Versuch, hat Lottas Mutter gebeten, doch der Vater hat den Kopf geschüttelt. Beim nächsten Mal sitzt Sophies Hut schief oder dein Sohn macht erneut Grimassen. Lotta weiß es noch, dein Sohn, hat Vater gesagt. Lotta legt das Polaroid auf das Fensterbrett. Also hat es Sophie damals an sich genommen. Lotta kramt weiter, entdeckt ihre Tante als braves Mädchen im braven Matrosenkleid, entdeckt sich selbst mit Sahnerolle im Haar und einem ähnlichen Kleid, dann eine Aufnahme von ihrem Vater, langmähnig und provokant wie ein Hippie. Lotta legt das Bild neben die freizügige Nonne. Als Frankie damals als Punk aufgetaucht ist, hat ihm der Vater mit Rausschmiss gedroht. Er ist genauso wie du damals. Sophie hat Lottas Wangen gestreichelt und ihre Zigarette ausgedrückt. Der Vater ist zornig geworden. Sophie solle sich gefälligst aus seiner Familie raushalten. Und sowieso, er brauche sich von einer wie ihr einer Stopp, hat Sophie gesagt. Nicht Hach, sondern Stopp. Sie hat ihre Sachen gepackt und ist gegangen. An dem Tag hat Frankie Geburtstag gehabt, der 18. Und abends hat er sich volllaufen lassen, mit Bier, mit Wodka und sonst was für Zeug. Frankie, hat Tante Sophie gemurmelt, als Lotta ihr später am Telefon mitgeteilt hat, dass Frankie nun weg sei. Auf und davon, abgehauen, irgendwo untergetaucht, sie wisse nicht wo. Und außerdem würde der Vater jetzt jeden Abend Stopp, hat Tante Sophie gesagt und aufgelegt. Lotta betrachtet die Bilder. Die Feiern, die ganze Familie rund um den Tisch. Geburtstage, Taufen, Hochzeiten, ihre eigene. Lotta seufzt, von Scheidungen wird kein Foto gemacht. Wie Weihnachten, denkt Lotta. Die Vorfreude ist das Beste. Sie kniet jetzt in dem leeren, ausgeräumten Zimmer der Tante. Auf dem Fensterbrett türmen sich dutzende Bilder. Der Rest liegt wahllos auf den Dielen verstreut.